In der Vergangenheit ging es darum, im Bestehenden zu leben und zu arbeiten und nach Verbesserungen zu suchen und sie anzustreben. Heute verändert man in der Annahme, dass die Veränderung auch eine Verbesserung sein wird,
Genau.
wirft aber das Stabile über Bord. Und wir müssen es uns neu austarieren. Wir müssen, glaube ich, im guten Sinn uns rückbesinnen auf unsere Stärken, das, was funktioniert, und dann wieder inkrementell nach Verbesserungen schauen.
Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Ja, herzlich willkommen wieder zur nächsten Episode von Stark im Sturm. Die Episode heute ist eine ganz besondere, die 25. Episode und es wird auch gleichzeitig die letzte sein. Die letzte Episode mit einem ganz besonderen Gast, mit dem ich schon das Vergnügen hatte, gemeinsam arbeiten zu können an einem ganz besonderen Ort. Ich freue mich sehr, Tom Klein, dass du heute mit dabei bist und meine Podcast-Reihe so wunderbar abschließen wirst. Hallo, grüß dich, Tom.
Grüß dich, Jens. Grüß dich. Wir haben die Freude gehabt, auf dem Mare Frisum ein Seminar mit Unternehmern aus dem Senat der Wirtschaft zu begleiten. 3 Tage auf hoher See, inklusive Übernachten in den Kojen, wo du dann auch Positive Leadership und Stark im Sturm präsentiert hast. Also ich habe das wirklich genossen. Es war toll.
Ja, fand ich auch. Das war eine ganz großartige Geschichte, vor allen Dingen auch zu sehen, wie die Unternehmer, die ja dann auch nicht von Bord springen konnten, sondern alles über sich ergehen lassen mussten, sozusagen, dann auch alles wunderbar mitgemacht haben, bis hin zum Lego-Bauen. Und am Ende des Tages wirklich tolle Gespräche dabei rausgekommen sind, viele Impulse. Und das Schöne ist, als Trainer nimmt man ja auch immer selber wahnsinnig viel mit. Ich habe das auch sehr genossen, war eine ganz tolle Zeit. Wir sprechen aber nicht über den Senat der Wirtschaft, wir sprechen nicht über die hohe See, wir sprechen sicherlich über den Sturm, aber wir sprechen vor allen Dingen auch über dich, deine Ansätze, auch deine Vita, warum du das heute machst, was dich dahin gebracht hat. Und vielleicht bist du so nett und sagst ein paar Worte zu dir. Das ist ja auch Tradition, dass meine Gäste sich selber vorstellen, denn das könnt ihr viel besser, als ich das je könnte.
Also ich bin zufällig zu meiner Tätigkeit gekommen. Also ich bin gestern gefragt worden, Tom, wie machst du das überhaupt, dass du in dieses Geschäft reingekommen bist? Das ist jemand, der gerade versucht, ein Seminarprogramm im Hotel aufzubauen. Und ich sagte, ich habe mich null angestrengt, sondern ich bin immer quasi den Hinweisen des Lebens nachgegangen, zu einer Zeit, wo das, was wir machen, noch neu war. Es war relativ frisch. Ich bin Kanadier, ich kam aus Toronto, habe mein Studium in Deutschland abgeschlossen und dann bin ich geblieben, habe meine erste Frau kennengelernt und musste irgendwas machen. Und dann habe ich durch einen Zufall die Deutsche Bank, die Trainingsleiterin von der Deutschen Bank kennengelernt, in der Zentrale. Und sie sagte, ach, du bist irgendwie ein guter Typ, hast du nicht Lust, unsere 5-Tage-Seminare im Ausbildungszentrum zu machen? Und ich machte, wow, das gibt es. Interessant und ich kriege Geld dafür. Davor war ich Dozent an der Uni in Toronto. Lehren konnte ich. Das war auch ein Talent von mir. Und dann habe ich einfach angefangen auf Englisch. Das war auch eigentlich der Zugang. Sie sagte, wir brauchen jemanden, der das für uns auf Englisch machen kann. Und in den vergangenen Jahrzehnten, das ist lange, lange Zeit her, das war ungewöhnlich, dass einer muttersprachlich Englisch in Deutschland Training machen kann für Firmen. Das war der Zugang. Und von dort aus ging es weiter.
Und das waren dann von Anfang an Führungstrainings, die du da gemacht hast? Oder was für Themenschwerpunkte hast du zu Anfang gesetzt?
Wir haben ganz einfache Themen am Anfang gehabt, also Kommunikation.
Ah ja.
Dann kam Vertrieb. Dann kam Verhandeln. Und da war ich wirklich in diesem Modus, oh Gott, die wollen von mir ein Verhandlungsseminar. Da habe ich gleich Schulz von Thun gebucht, habe gleich 3 Seminare gemacht, um mich zu qualifizieren für Verhandeln. Ich habe schon immer nach dem Motto gelebt, Finde Kunden, die was von dir wollen, und dann finde heraus, wie das geht. Inzwischen bin ich natürlich Experte auf vielen Bereichen, ich habe schon viel gelernt, aber das war so diese junge Anfangszeit, wo der Bedarf da war, es wenig Konkurrenz gab und Leute Vertrauen gehabt haben. Und letztendlich haben diese Seminare von der Persönlichkeit gelebt. Das heißt, ich habe 5 Tage lang mit Führungskräften über ihre Themen gesprochen. Ich hatte schon Psychologie-Hintergrund, war schon Coach. Das heißt, ich habe einfach Kraft der Persönlichkeit einen Nutzen gestiftet, der offenbar gut genug war, dass sie mich immer weiter gebucht haben.
Ja, spannend, weil ich ja natürlich auch bei der Deutschen Bank die Ausbildungen durchlaufen habe. Also ich habe einmal Akquirieren, Verhandeln, Überzeugen, AVÜ, hießen die damals, 1 bis 7 gemacht. Und habe da sehr viel mitgenommen. Werd nie meinen österreichischen Trainer vergessen in AVÜ 3, Telefonakquisition, der immer zu mir sagte: Herr Eusleben, reden's nicht drumrum, sagen's was wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich beim nächsten Kaltakquise-Telefonat zu dem Kunden gesagt habe: Schönen guten Tag, mein Name ist Jens Alsleben, ich bin Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank in Mainz. Ich habe gesehen, Sie sind noch nicht mein Kunde und das will ich ändern. Und dann
Was
hatte
für
er.
den Überanspruch.
Und dann hatte ich tatsächlich nach einem Jahr die höchste Neukundenabschlussquote meiner Kollegen. Also ich habe diese Seminare extrem genossen und fand auch damals die Trainer extrem hochwertig und hat mich begleitet bis heute. Das sind ja auch schon ein paar Jahre her, aber das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So, und da warst du einer von denen, das war mir gar nicht klar. Chapeau, großartig. Vielen Dank nochmal an dich.
Also AVÜ kann ich mich noch daran erinnern. Ich war nicht in dem Programm direkt drin, sondern ich habe eher die Expats trainiert, die nach Tokio und London gegangen
Ah ja,
sind.
okay.
Und wie gesagt, Englisch war der Zugang. Und dann wird man aber sehr schnell kompetent, wenn man da erfolgreich sein will. Also du musst dich drum kümmern. Und das ist schon immer so meine Art gewesen. Ich liebe es zu lernen. Und ich brauche aber immer einen Anlass zu lernen. Und die Anfrage eines Kunden, kannst du mir das beibringen? Das war für mich immer der Kicker. Und dann habe ich dann irrsinnig viele eigene Qualifizierungen gemacht.
Okay, was ist aus deiner Sicht, also diese Toolbox, die jetzt so prall gefüllt ist, was ist das, was dir am besten geholfen hat?
Boah, das ist immer zeitlich gebunden. Es gab eine Zeit, wo das Thema Persönlichkeit ganz im Vordergrund stand. Und dann kam eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass Persönlichkeit nicht reicht, sondern es braucht Struktur. Und dann fing ich an, große Transformationsprozesse zu machen. Also ich wurde dann als freiberuflicher Trainer bei größeren Beratungen eingesetzt. Und dann haben wir bei Daimler, bei Dieter Zetsche, haben wir einen großes Transformationsprozess bei der Entwicklung gemacht. Und es war unglaublich spannend zu sehen, wie man eben dann Themen wie Kommunikation und Persönlichkeit und Selbstmanagement auf der einen Seite mit Organisationsentwicklung und Struktur und Prozesse auf der anderen Seite machen kann. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich bei Autozulieferern sehr viel Process Reengineering gemacht habe. Ich habe mich dafür qualifizieren lassen, habe in Lean-Projekten gearbeitet. Ich war meistens zuständig für die Führung, für die Kommunikation, für das Führungsverhalten. Und gleichzeitig war ich dann kompetent genug, um auch Process Reengineering zu machen. Und die Kombination hat mir ganz viel beigebracht. Das heißt, es sind Phasen, wo die Wirtschaft was gelernt hat und dann nach dem nächsten strebt. Und wenn du dann selber auch lernorientiert bist und anfängst, dich da weiter zu qualifizieren, kannst du mitgehen und kannst es sogar teilweise anführen. Dann kam die IT und dann bin ich in Kanban und Scrum reingegangen, was eigentlich nur eine Erweiterung von Lean war. Da war die Erfahrung in den Werken sehr gut. Und so geht es einfach weiter.
Was sucht die Wirtschaft denn heute?
Die Wirtschaft heute ist spannend. Ich bin gerade in der Reflexion dazu. Ich bin ja für Change, Transformation zuständig, also Transformation bei Menschen. Ich habe einen traumatherapeutischen Hintergrund und kann wirklich auch da sehr tief reingehen. Gleichzeitig geht es um Transformation bei Organisationen. Die deutsche Wirtschaft schwächelt gerade sehr stark, natürlich. Change ist zu einer Art Selbstzweck geworden. Wir Wir stiften Unruhe ohne Ende in den Firmen. Menschen fangen an, wirklich zugrunde zu gehen darin. Also als Menschen sind wir nicht gut darin, permanenter Veränderung ausgesetzt zu werden. Ganz besonders, wenn sie so eine willkürliche Qualität bekommt. Kommt ein neuer Chef, kommt die nächste Veränderung. Das heißt, es geht um eine gelungene Kombination aus Veränderung, die notwendig ist, und Stabilität. Dass wir Menschen nicht einfach permanent überfordern. Und das heißt, wie geht Selbstregulierung? Wie schaffen wir sichere Kontexte? Und ich glaube, das ist eine Ebene inzwischen, wo es wenig um Werkzeug oder Formate geht. Hier geht es wirklich um tiefe menschliche Kompetenz in der Gesamtheit.
Ist das etwas, was du siehst, was es bräuchte, oder ist das etwas, was schon aktiv von den Unternehmen, weil Erkenntnis ist da, nachgefragt wird?
Es ist sehr individuell. Also es gibt Unternehmen, die einfach verzweifelt verändern, die getriebene sind. Es gibt Unternehmen, die sagen, Moment mal, hauen wir hier ein bisschen die Bremse rein und schauen wir uns genau an, was wir hier tun. Gibt exzellente Führungskräfte, Top-Führungskräfte, die ihr Handwerk wirklich verstehen und Unterstützung suchen. Und dann gibt es Unternehmen, die einfach sagen, wir wissen nicht und wir suchen Hilfe. Und wir brauchen da was. Also es ist so heterogen, wie ich das noch nie erlebt habe. Also ich habe Phasen erlebt, wo ich bei den Auto-OEMs und Zulieferern in einem sicheren Fahrwasser war. Da ging es um die Mode, Process Reengineering, das hat auch seinen Sinn und Zweck gehabt. Dann ging es um Lean, das hat seinen Sinn und Zweck gehabt. Da gab es große Projekte, wo man das einfach gemacht hat. Und jetzt ist man sehr in der Suche und weiß nicht wirklich, was es ist und greift sich dies oder jenes, was mehr oder weniger funktioniert, aber es gibt keinen Plan mehr.
Worauf führst du das zurück, dass das so planlos ist?
Die Planlosigkeit unserer Welt, würde ich sagen. Wir sind in der großen Umbruchsphase. Und ich glaube, das spiegelt sich durch die ganze Gesellschaft. Die Politik ist ziemlich planlos gerade. Ja. Die Entwicklungen der Welt, also mit Ukraine-Krieg und Covid, das hat uns alle komplett aus den Rollen gehauen. Die Weltwirtschaft schwächelt. Die Politik wird immer protektionistischer. Das heißt, die Lieferketten werden durcheinander gewirbelt. Wir machen wieder Reshoring, Inshoring, Friendshoring und so weiter. Also, und keiner weiß, wo es wirklich hingehen wird. Und ich glaube, das spiegelt sich einfach auch in den Führungsherausforderungen der Firmen zurzeit.
Ja, ich muss immer wieder dran denken, dass der Mensch ja eigentlich dazu geschaffen ist, Informationen aufzunehmen im Gehen und maximal im Laufschritt. Und alles andere, was an Geschwindigkeit dann dazukommt, uns ja schon klassisch so ein bisschen überfordert, ne? Und wenn ich jetzt die digitale Transformation, wenn ich die künstliche Intelligenz am Horizont nehme, natürlich diese Multikrisen, die da draußen sind, da ist natürlich eine Überforderung relativ schnell da. Aber gleichwohl gibt es ja Organisationen, es gibt auch Kulturen, es gibt Länder, die kommen damit scheinbar besser klar als wir. Es gibt Menschen, die können abstrahieren und Dinge bei anderen lassen. Und es gibt Menschen, die nehmen diese Veränderung als den ständigen Säbelzahntiger auf und gehen ständig in Kampf, Flucht, Erstarrung. Was glaubst du, ist in der heutigen Zeit eigentlich notwendig, als wenn man mal oben anfängt auf der Metaebene, als Kulturkreis und als Individuum in der Kultur, um das, was da draußen an Stürmen tobt, auch irgendwo differenziert betrachten zu können oder bewerten zu können?
Ich merke, je älter ich werde, desto konservativer werde ich.
Aha.
Und ich habe das Gefühl, dass, also was mich wirklich anspringt, ist die Rückbesinnungs, Notwendigkeit. Wir lassen uns im Moment zu sehr von Moden treiben, von Ängsten, von Disruptionen. Und wir machen uns verrückt, auch über die Art, wie wir kommunizieren, über Social Media heute. Wir machen uns zu jedem dieser Themen verrückt und verunsichern uns selbst sogar noch mehr. Ich bin gerade mit ein paar Firmen unterwegs, die Familienkonzerne sind. Und was ich bei denen gerade merke und unheimlich schätze, ist die tiefe Wurzel, die Stabilität erzeugt. Das heißt, man beschäftigt sich schon mit den Themen der heutigen Zeit, mit KI zum Beispiel oder mit politischer Unsicherheit. Und gleichzeitig sagt man sich, okay, uns gibt es seit 100 oder 150 Jahren und wir haben schon viele Veränderungen gesehen und die Veränderungen kommen und gehen. Und uns interessiert, wer wir sind. Was hält uns zusammen? Was macht uns aus? Und auf der Basis, wie wagen wir es jetzt, uns gewissen Themen zuzuwenden? Die sind eher langsamer als schneller. Und ich war lange Zeit ein großer Verfechter der Agilität. Also wir müssen prinzipiell einfach agiler werden. Ist ich immer noch so, wenn ich die Bürokratie der Gesellschaft und vieler Firmen sehe. Aber ich hoffe, ausgewogener geworden und sage, ja, wir müssen flexibler werden. Aber Flexibilität nutzt nichts, wenn wir keine Basis haben. So, und diese ganz starke, rückbesinnende, dieser Bezug auf Geschichte und Bestehendem und was für eine Ressource das ist. Ich glaube, das ist jetzt das, was wir brauchen.
Wessen Aufgabe ist das, das wieder zu betonen, in den Vordergrund zu bringen?
Ist die Aufgabe der oberen Führung, natürlich. Die Führungskräfte müssen aus einer Wahrnehmung dafür, was sie ihrer Organisation zumuten können, Veränderungen handhaben. Und diese Geschwindigkeit und Durchdringlichkeit, in der wir unterwegs sind, muss gut abgewogen sein. Ich glaube, das sind die oberen Führungskräfte erstmal.
Also ich bin ja ein großer Verfechter von Werte und stärkenorientierter Führung, dass man tatsächlich erstmal für sich definiert, was ist für mich unverhandelbar, was sind meine Kernwerte, wie guckst du da drauf? Also wie kann dann die oberste Führungsebene für sich überhaupt rausarbeiten, was die Basis ist, auf der sie dann auch unternehmenskulturell dann agieren wollen.
Wir können immer nur mit dem arbeiten, was ist. Und jede Firma hat eine Kultur und hat eine Stabilität durch die einfache Tatsache, dass es sie länger gibt. Und das ist manchmal nicht der Fall bei sehr jungen Firmen, die quasi im Wirbel des Aufbruchs entstanden sind und dann manchmal aber genauso schnell wieder untergehen. Aber eine Firma, die eine gute Produktdiversität hat, die in verschiedenen Märkten unterwegs ist, die über Jahrzehnte bewiesen hat, dass sie eine Wurzel hat, auf die sie sich beziehen kann. Ich glaube, der erste Blick der Führung müsste dafür sein, was haben wir? Was gibt uns unsere Stabilität und Kraft? Und wenn es dann um Veränderung geht, die immer irgendwo notwendig ist, ja, die Welt ändert sich ja, wir müssen uns anpassen, dann also bottom-up das mit den Menschen zu machen. Also ein Format, was ich sehr gerne benutze, ist Sensemaking, wo es darum geht, die Geschichten und Anekdoten der Menschen im Unternehmen zu sammeln, um zu hören, was sie erleben. Und da geht es darum, dass die Führungskräfte sich diese Geschichten wirklich anhören oder sie lesen und die Muster, die dahinter stecken, identifizieren. Und da gibt es Muster von zum Beispiel zu viel Micromanagement oder zu viel Compliance oder Chaos und Unbeständigkeit in der Art, wie Veränderung gemacht wird. Und dann hört man das und dann wissen die Führungskräfte, wir haben hier ein Handlungsfeld. Und zwar, dass wir die Geschichten, die in unserer Firma erzählt werden, die belastend sind, dass wir so drauf reagieren, dass andere Geschichten erzählt werden. Und die Stabilität liegt in diesen Geschichten, in der Vernetzung, die Menschen miteinander machen, um dafür zu sorgen, dass das Produktion funktioniert. Und wenn wir ständig einfach diese Netzwerke durch unbedachte Veränderungen auseinanderreißen, dann müssen Menschen ständig sich neu vernetzen, um wieder herauszukriegen, wie jetzt hier die Dinge funktionieren. Und bis das gemacht ist, haben wir schon wieder die Dinge auseinandergerissen, damit sie sich schon wieder vernetzen müssen, damit die Dinge wieder funktionieren. Und das erfasst man durch die Geschichten. Man merkt, ob die Geschichten zusammenhängend, verstärkend, zuversichtlich sind oder ob sie Ohnmacht und Hilflosigkeit und Verzweiflung spiegeln.
Wenn ich das so höre, frage ich mich natürlich, welche Art von Führungskraft braucht es, der oder die tatsächlich diese Dinge betont und der Organisation auch den Raum gibt und auch der Organisation vorgibt, sozusagen, sich zukünftig darum zu kümmern. Was für eine Führungshaltung steckt da deiner Meinung nach dahinter? Ich bin jetzt im Sinne auch von Management, Assessment, hohe Fluktuation auf der obersten Führungsebene. Was suche ich eigentlich für Manager, im Sinne von Quartalsdenke, im Sinne von Zielorientierung etc. versus dem, was du sagst, Wurzel erkennen, betonen etc.
Das Thema Leistung ist ein aktuelles brenzliges Thema in Deutschland gerade. Ich finde es völlig in Ordnung, sowas wie Hochleistung zu betonen. Es geht ja in der Wirtschaft nicht um Gesellschaft, es geht in der Wirtschaft um Ergebnis und Leistung. Gleichzeitig können wir keine Leistung erbringen, wenn wir keine Wurzel haben, wenn wir keine Basis haben, von der wir ausgehen können. Und ich glaube, was die besten Manager, die ich kenne, ausmacht, ist, dass sie einerseits eine gesunde Zahlen-Daten-Fakten-Orientierung und eine gute Leistungsorientierung haben, nicht im konzernartigen Sinn. Ich glaube, so wie die Konzerne Quartalsleistung definieren und verfolgen, ist sie ja schädlich für die Basis. Aber dass man einen Blick für zwei Ebenen gleichzeitig hat. Also die eine Ebene ist eben Leistung, Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse, Verbesserung. Die andere Ebene sind die Geschichten, die Menschen, die Netzwerke, die Kultur. Wobei man Kultur ja nicht direkt beeinflussen kann. Man kann jetzt keine Kulturmaßnahmen machen, um eine Kultur groß zu verändern. Aber die Kultur spiegelt quasi die Summe der Haltungen und der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen und wie wir Leistung erbringen. So, und ich glaube, einfach diese zweite Ebene mit zu betonen, zu berücksichtigen, als Basis zu nehmen, sie zu pflegen, zu stärken, ist die Führung, die dann wirklich am besten funktioniert.
Ja, ich meine, wenn ich ganz weit zurückdenke, dann damals, als wir als kleiner Tribe ums Feuer saßen, da war natürlich das Geschichtenerzählen das, was uns getragen hat, ne? Das, was uns überhaupt in die Lage versetzt hat, auch zu überleben, was uns Sicherheit gegeben hat, und auch das Kollektiv letztendlich gemeinsam mit verschiedenen Generationen und anderen Stammesmitgliedern ums Feuer zu sitzen, war ja auch ganz wichtig. Und wenn ich mir heute die Kultur ansehe, mache das daran fest, dass ich habe ja eine chinesische Schwiegertochter und die Chinesen. Und wir hatten jetzt gerade im Januar die Hochzeit in China und ich bin immer noch überwältigt von der Liebe und Güte und Gastfreundschaft der chinesischen Familie, die uns großteils gar nicht kannten und sich im Kollektiv als Gesamtfamilie so wunderbar um uns gekümmert haben und uns empfangen haben, als wären wir schon immer Teil ihrer Kernfamilie. Und ich dann auf der anderen Seite das Individuelle in unserem Kulturkreis sehe, dass ich mich natürlich frage, die Kraft des Kollektivs und die Kraft des Geschichtenerzählens, die ja immer noch wirkt, weil wir sind ja evolutorisch keinen Schritt weiter, wie kann ich das eigentlich wieder aktivieren in unserer Gesellschaft, die so leistungsorientiert ist?
Ja, also wenn ich so die drei Weltregionen mir vor Augen führe, ich bin in Nordamerika aufgewachsen und habe die Erfahrung gemacht, dass die nordamerikanische Gesellschaft, amerikanische und kanadische, zweidimensional ist. Es fehlt die Wurzel. Menschen sind wunderbar, die Dinge, die gemacht werden und gemacht werden können, sind toll. Kanada ganz besonders genieße ich heute immer noch, wenn ich in Toronto zu Besuch bin. Aber mir fällt immer wieder auf, wenn ich ein bisschen länger da bin, wie diese dritte Dimension der kollektiven Wurzel fehlt. Ich habe auch in China gearbeitet, in Japan habe ich Seminare gegeben. Ich kann nicht sagen, dass ich nur irgendwie in irgendeiner tiefen Weise da reingekommen bin. Es ist zu fremd, aber es ist eine ganz starke Kollektivgesellschaft. Das ist mir schon klar geworden. Und du gehörst entweder dazu oder du gehörst nicht dazu. Und diese Güte, wenn du wohlwollend da bist und dann auch aufgenommen werden kannst, ist etwas, was wir hier so nicht kennen. Der große Nachteil der Kollektivgesellschaft ist, dass sie dazu neigt, kollektiv zu sein. Individuelle Freiheiten zählen nicht für so viel. Ja? Und da würde ich nicht leben wollen. Das ist nicht mein Feld, wo ich mich am besten aufgehoben fühle. So sehr ich das auch respektiere, wie es da funktioniert. Und ich finde, dass wir in Europa eine wirklich potenziell gelungene Mischung haben. Wir haben die Kombination aus Tausenden von Jahren von Geschichten in den einzelnen Kulturen verwurzelt, verankert und eine moderne westliche Freiheitskultur, wo es um die Individualität und die Wahlmöglichkeiten geht. Dass dein Leben nicht von vornherein bestimmt wird durch die Erwartungen des Kollektivs. Nur das muss man handhaben können. Und da haben wir gerade Schwierigkeiten.
Also ich habe ja in einem vollmobilen Kampfverband meine Führungsarbeit gelernt. Und was wir halt oder was ich heute noch rückblickend mitnehme, ist so eine Art von kollektivem Bewusstsein zumindest, dass wir tatsächlich also einer für den anderen da waren, dass wir auch gelernt haben, dass unsere Performance vor allen Dingen davon abhängt, dass wir einander wirklich gut kennen, gut verstehen, wissen um die Stärken und Schwächen des jeweils anderen und sie auch anerkennen und respektieren und eben der eine dem anderen Deckung gibt, wie man im militärischen Jargon sagt, und ich mich darauf auch verlassen kann. Das führte dann so weit, dass wir tatsächlich unsere Familienzeit miteinander verbracht haben. Es gab dann auch einen Kreis, wo unsere Frauen miteinander Zeit verbracht haben, sich ausgetauscht haben. Wir haben gemeinsam am Wochenende Häuser gebaut. War völlig klar, dass wir auch dem anderen in seinen privaten Projekten auch irgendwie zur Seite stehen. Und es war ein Selbstverständnis da, dass man ein Teil einer Gruppe ist. Und wenn ich jetzt mal in Richtung High-Performance-Teams gehe und mich umschaue, dann habe ich das auch immer wieder festgestellt, ob das Feuerwehreinheiten sind, ob das Kriseninterventionsteams sind, die KSK, Pilotencrews, wie auch immer, diese Cohesion, also dieses Klebemittel, die Menschen verbindet, war dieses bedingungslose Vertrauen in den anderen. Lässt sich das übertragen auf Wirtschaftsstrukturen?
Ja, weil wir beides brauchen. Ich habe einige amerikanische Firmen betreut, die ganz transaktional unterwegs gewesen sind und die auch damit erfolgreich gewesen sind. Ja? Nur das Chaos im Inneren dieser Firmen kaum auszuhalten. Also der Versuch, alles über Prozesse und Regeln und Leistungen auf der Zahlenebene und Boni und so weiter zu regeln, erzeugt eine Art inneren Vakuum, wo Menschen nur als Elemente, als Zahnräder im System mal da sind und dann mal schnell wieder weg sind. Da sind Menschen gekommen, die sind gar nicht eingeführt worden, die mussten dann verzweifelt versuchen, irgendwelche Netzwerke aufzubauen und zu verstehen, wo sie sind und wie sie arbeiten können. Und dann gab es andere, die waren von heute auf morgen weg und da hat keiner gezuckt, so nach dem Motto, der ist weg. Ah, interessant. Und dann ging es weiter. Weil man hat gewusst, man ist austauschbar. Ist ein Modell, was funktioniert, ja, wenn es rein um wirtschaftliche Tätigkeit geht. Wir sind nicht so in Europa. Also bei uns haben wir ganz tiefes kulturelles Verständnis, egal in welchem Land ich gewesen bin, dass wir Beziehungen brauchen, die Bestand haben. Etwas, was ich in Europa unglaublich genieße. Ich habe Menschen, als ich ankam vor mehr als 30 Jahren jetzt, Menschen kennengelernt, die ich heute noch kenne. Und das ist in Nordamerika nicht üblich. Also,
Ach
dass man
was.
Menschen, die man einfach mal zufällig kennengelernt hat und wo man sich gut vertragen hat oder sogar zu Freunde geworden ist, ich kenne die heute noch und diese Netzwerke tragen mich heute, die über 30 Jahre aufgebaut worden sind. So, und ich glaube, jeder Firmenchef in einer europäischen Firma versteht, dass das einen Wert hat. Dass die Art, wie seine Firma funktioniert oder ihre Firma funktioniert, dass das maßgeblich davon abhängt, dass die Menschen sich kennen, dass sie mittelfristig Beziehungen aufbauen, dass sie sich vertrauen können, dass sie der Führung vertrauen können. Und so gibt es nur wenige Chefs in Europa, die diese Ebene mit Füßen treten und misshandeln. Es gibt sie. Die können auch erfolgreich sein in dem Modus. Man investiert aber darin. Und das ist auch unser Tätigkeitsfeld. Genau da sind wir unterwegs. Punkt. Ich glaube, ich sehe in Europa, ist das verwurzelt. Das ist bei uns verankert. Es wird manchmal mehr oder weniger geschätzt. Und es wird mehr oder weniger darin investiert. Und da muss, glaube ich, jede Firma entdecken für sich, wie viel Gutes und wie viel Überflüssiges. Man kann es auch zu viel machen. Also ich habe auch halböffentliche Organisationen betreut, die irrsinnig viel in Dialog und Gespräche investieren, die aber zu nichts führen. Und das wird dann zu einer Art sozialer Selbstbeschäftigung, die Menschen im Hintergrund passiv-aggressiv macht. Ist zu viel. Ja? Aber ich glaube, jede Firma, jedes System muss die eigene Balance finden, wo das richtig passt.
Ja. Ja, und trotzdem haben wir momentan das Gefühl, dass es grundsätzlich eine größere Ohnmachts, ja, ein Ohnmachtsgefühl gibt nach dem Motto, okay, was müssen wir denn jetzt tun? Du sagtest eingangs, die Leute scheinen auf der Suche zu sein. Gleichzeitig sagst du, wir müssen uns auf unsere Wurzeln besinnen. Mir kommt dann so dieses Bild in den Kopf, dass wir jetzt wirklich mal auf den Stoppknopf drücken müssen, bei diesem sich immer schneller drehen, muss irgendwann mal einer sagen, okay, jetzt stoppe mal langsam, jetzt gucken wir mal 5 Minuten in uns rein, und ähnlich wie im Sturm sozusagen, erstmal alle an sich runtergucken, ob noch alles gesund und dran ist sozusagen, und dann schauen, was können wir denn tatsächlich gut, wo kommen wir her, warum laufen bestimmte Dinge bei uns so gut und wie können wir das, was wir da rausarbeiten, auch verwenden, um im Sturm das Boot nicht zum Kentern zu bringen. Hast du da, ich meine, das Gefühl, dass wir dahin steuern, dass also auch im Sinne von optimistisch nach vorne schauen, immer mehr Firmen sich dessen gewahr werden und tatsächlich auch den, ich nenne das Denkraum, diesen Denkraum jetzt auch geben und zu sagen, halt, wir können jetzt nicht so hohl weiterdrehen, wir müssen jetzt mal anfangen zu überlegen, was macht uns eigentlich aus?
Ich glaube, das ist so die Kernfrage. Wir vertragen weder starres Festhalten an hohlen Prozessen, die wir einfach so weitermachen, weil es sie gibt, noch vertragen wir permanente Veränderungen zum Selbstzweck. Und ich glaube, wir sind zum ersten Mal als Gesamtwirtschaft und Gesamtgesellschaft so damit konfrontiert, jeder für sich diese Balance zu finden, diese Kombination aus sich verlassen können auf Menschen und Netzwerke und Arbeitsweisen, die sich bewährt haben, und dabei gleichzeitig zu schauen, wo ist Verbesserungspotenzial. Wir dürfen uns weder in der Selbstgefälligkeit der Bürokratie niederlassen, dann gehen wir ein, noch dürfen wir Veränderungen zum Selbstzweck aus Panik heraus betreiben, da jede neue Führungskraft kommt und um sich zu beweisen, muss sie was verändern. Bin ich dabei, ein sehr schönes Buch zu lesen mit vielen prägnanten Sätzen, wo jemand, der einen neuen Chef bekommt, fragt, ach, hoffentlich können wir so bleiben, wie wir sind. Und so bleiben, wie wir sind, heißt nicht, dass wir in unserer Selbstgefälligkeit und Leistungsunfähigkeit einfach verharren dürfen, sondern wir leisten, es geht, es funktioniert doch, lasst uns auch einfach. Und dieses Gefühl kann ich zunehmend nachvollziehen. Ja, ich bin ja einer derer, der reinkommt und hilft, Transformation voranzutreiben. Und ich respektiere immer mehr das Bestehende, was funktioniert, was man nicht einfach über den Haufen wirft.
Ich glaube auch, den Heil im Zukünftigen zu sehen, der lässt einen leider übersehen, was das Hier und Jetzt so lebenswert und erfolgreich macht, ne? Und ich glaube auch, dass dieses Bewahrenswerte zu bewahren, überhaupt erstmal rauszuarbeiten, was bewahrenswert ist, das ist ein wichtiger erster Schritt, oder?
Ja. Also in diesem Buch wurde gesagt, in der Vergangenheit ging es darum, im Bestehenden zu leben und zu arbeiten und nach Verbesserungen zu suchen und sie anzustreben. Heute verändert man in der Annahme, dass die Veränderung auch eine Verbesserung sein wird,
Genau.
wirft aber das Stabile über Bord. Und wir müssen es uns neu austarieren. Wir müssen, glaube ich, im guten Sinn uns rückbesinnen auf unsere Stärken, das, was funktioniert, und dann wieder inkrementell nach Verbesserungen schauen. Das ganze Thema Clayton Christensens disruptive Innovators Dilemma, das gibt es auch, aber das gibt es nicht für die meisten Firmen und auch nicht für die Gesellschaft. Also eine Gesellschaft komplett zu disruptieren, ist nicht zukunftsbringend, sehe
Nee.
ich.
Wenn du jetzt jemanden triffst, der auch so auf der Suche ist, der ist Unternehmenslenker und verantwortlich für im Rahmen seiner mittelständischen Struktur für viele hundert Familien. Und er sagt, Herr Klein, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich noch anfangen soll. Was würdest du angesichts dessen sagen, könnte der erste Schritt sein für diese Person?
Ja, ich höre natürlich seine Geschichten und kann mir denken, welche Herausforderungen er hat. So ein Klassiker ist, die Firma ist zu bürokratisch geworden, die interne Compliance hat überhand genommen, die Ressourcen werden in internen Prozessen vergeudet und man verliert den Kontakt zum Markt. Also könnte man sagen, so eine Art Schlankheitskur, eine Entbürokratisierungskur. Aber das wäre nur so eine erste Hypothese. Da würde ich ihm eher raten, hören wir mal die Geschichten in der Firma. Und hören wir die Geschichten von den Kunden. Was ist hier los? Was sind die Muster dieses Unternehmens? Und was sind die kleinen Interventionen, über die man das Leben der Menschen erleichtern könnte und das Glück und die Zufriedenheit der Kunden steigern könnte? Das ist aber schon an sich eine ziemlich starke Geschichte, weil man selten die Geschichten der Firma und der Kunden so versucht zu hören. Und auch selten konsequent dann danach handelt. Ja. Und für mich ist das die Möglichkeit, die Vernetzung der Organisation nicht nur aufrechtzuerhalten, nicht nur bestehen zu lassen, sondern sie zu nutzen.
Ja.
Und das stärkt sie. Ja. Wenn das Netzwerk seine Geschichten gehört bekommt und darauf reagiert wird von der Führung, damit das Leben leichter wird, dann wird das Netzwerk bestätigt in seiner Handlungs- und Wahrnehmungsfähigkeit. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was so gebraucht wird. Vielleicht braucht es eine Strategie in einem bestimmten Bereich. Es kann sein, dass das Top-Down durchaus notwendig ist. Würde ich aber immer wieder unter Beteiligung des Netzwerks machen. Vielleicht braucht es eine Selbsterkenntnis auf Führungsebene, wie sie sind und wie sie wahrgenommen werden und was von ihnen gebraucht wird. Das wird wieder von unten getriggert, weil die Firma der Führung sagt, wie sie wirkt und was gut ist und was anders sein könnte. Und ich würde es immer versuchen, in Kontakt mit den Menschen zu machen.
Also das heißt im Endeffekt Reflexion, verstehen, besser verstehen wollen. Und auch, ja, ich sag mal, wertschätzen, was ist.
Ja, Mit der Erfahrung, dass das Verstehen schon die Handlung ist. Es geht nicht ums abstrakte Verstehen, sondern es geht darum, die Erfahrungen der Menschen aufzunehmen. Und allein dadurch, dass wir Erfahrungen sehen und verstehen, so dass andere sich auch verstanden fühlen, ergeben sich Handlungsfelder. Und das sind, die sind oft so leicht, so einfach. Das ist kein Riesending. Da braucht man keinen Druck, sondern alle schauen sich an und sagen, ja, da ist das Thema, was machen wir? Und dann gibt es eine relativ einfache Maßnahme und dann ist es gelöst. Und das macht Mut und dann schaut man sich das nächste Muster, das nächste an.
Das bedarf dann auch den Mut und den Willen der obersten Führungsebene, sich darauf zu fokussieren und sich dafür auch Zeit zu nehmen, ne?
Und das kann man nicht, wenn man im rein betriebswirtschaftlichen sich überfordert. Ja, also der Gegenentwurf dazu wäre, es läuft nicht so ganz, wie wir es brauchen. Also mehr Berichte, mehr Kennzahlen, mehr Controlling, mehr Micromanagement. Ja, also so eine Art Kontrollkrampf ausgelöst wird. Das wäre das Gegenteil dazu. Da geht jeder Raum für Gestaltung und für Problemlösung geht verloren. Und gleichzeitig ist das die Existenzberechtigung dann für einige Führungskräfte. Die glauben, dass das von ihnen gefordert wird und dass sie dadurch beweisen, dass sie wirksam sind. So, und all diese Dinge sind nicht schwarz-weiß. Die sind nicht so, also ich beschreibe Extreme und Karikaturen und trotzdem ist da eine Wahrheit drin. Und die Wahrheit liegt irgendwo in dem Aushandeln dieser Erkenntnisse. Also bin ich jetzt zu micromanagend? Helfen jetzt noch mehr Kennzahlen und noch mehr Berichte? Sollte ich aus Top-Down-Sicht einfach mal alles umwerfen? Wird das alte Muster aufbrechen und helfen, Menschen nach vorne zu kommen, zu bringen? Oder wird das einfach Chaos erzeugen und wieder eine weitere zynische Change-Erfahrung erzeugen? Und ich glaube, du hast am Anfang gefragt, was braucht es heute? Ich glaube, es braucht genau diese hochkomplexe Fähigkeit, die Zwischentöne zu verstehen, sich darin zu orientieren und die oft kleinere Dinge zu machen, die es braucht.
Ja, sehr schön. Mit Blick auf auch die Zeit und die Tatsache, dass das ja auch der letzte Podcast sein wird, den ich mache unter Stark im Sturm, würde ich natürlich gerne noch wissen, was sind so die letzten Impulse in unserem Gespräch, die du angesichts dessen, was da draußen an Stürmen tobt und angesichts der Tatsache, dass wir optimistisch nach vorne gucken, noch mitgeben möchtest den Zuhörern.
Ich finde dein Buchtitel wunderbar. Das ist genial. Stark im Sturm. Wir sind im Sturm. Es brechen alle möglichen alten Strukturen und Prozesse und politische Konstellationen brechen auf. Die Welt wird neu erfunden und es wird schmerzhaft sein an vielen Stellen. Das sehen wir ja schon. Das haben wir ja schon. Und die Frage ist, wie bin ich stark im Sturm? Von der persönlichen Ebene, wie reguliere ich mich selbst in meinen internen Prozessen? Wie lerne ich zu reflektieren, um mich zu orientieren und nicht einfach mitgerissen werden von dem, was andere mir sagen, selbstkritisch, also kritisches Denken zu entwickeln? Wie kann ich Menschen in ihrer Vernetzung stärken und Gemeinschaft und Gesellschaft als Basis fordern und fördern? Um dann die Dinge auf der Oberfläche, die dann letztendlich oberflächlich sind, die schnellen Veränderungen zu machen, die Anpassungsleistungen. Das ist die große Fähigkeit, in der wir alle jetzt stark werden müssen. Ja, so, da finde ich es wunderbar, dass du mich für deinen letzten Podcast zum Abschluss eingeladen hast. Und ich danke dir sehr dafür.
Ganz herzlich, es war mir eine große Freude und ich könnte natürlich noch 5 Tage weiterreden mit dir, weil das immer für mich eine sehr inspirierende Diskussion und ein guter Dialog ist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist stark im Sturm. Ich wünsche deinen Klienten unter deiner Begleitung natürlich auch und weiß auch, dass sie stärker werden im Sturm. Danke dir sehr für deine Zeit. Wünsche dir das Allerbeste und freue mich, wenn wir uns dann bald auch wieder live sehen. Vielleicht auch wieder in stürmischen Wässern auf dem Segelboot mit interessierten, neugierigen Unternehmern zum Thema Führung. Danke dir.
Da freue ich mich drauf. Ich danke dir jetzt.
Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, kommentiert, teilt und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer, bleibt allzeit stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.